Hallo und willkommen, hier ist eine neue Ausgabe vom Suhrkamp Espresso. Vier Bücher, ein Thema. Heute ist ein Thema, das wir, glaube ich, schon in ähnlicher Form hatten, aber wir machen es gerne nochmal, weil es so viel darüber zu sagen gibt. Identität. Wer bin ich? Wie komme ich dahin, der zu sein, der ich vielleicht lieber wäre? Und so weiter und so fort. Die nächsten Bücher werden vielleicht Ihnen ein bisschen Hilfestellung geben. Das erste Buch heißt Das Leben eines Anderen und kommt von Keiichiro Hirano. Frau Erbrich, in diesem Buch lernen wir zunächst Akira Kido kennen. Der ist Vater, Ehemann, Anwalt, ja, hat ein ganz normales Leben, ist aber irgendwie so ein bisschen unzufrieden. Was ist denn los?
Ja, das ist so einer der Gründe, warum mich dieses Buch so fasziniert hat, als ich das Manuskript zum ersten Mal gelesen habe. Es gibt einige Übersetzungen ins Deutsche, die in den letzten Jahren erschienen sind, Übersetzungen von Romanen japanischer Gegenwartsautorinnen, die über die Rolle der Frau in der japanischen Gegenwartsgesellschaft sprechen. Also es geht um Perfektionsdruck, es geht um Determinismen, es geht um bestimmte Geschlechterrollen, Erwartungshaltungen, die an die Frauen gestellt werden. Und diese Romane verhandeln dieses Thema. Und ich habe mich immer gefragt, was ist denn eigentlich mit der Gegenseite? Was ist denn eigentlich mit den Männern? Ja. Und dann kam dieses Manuskript. Und dann habe ich mich sehr gefreut, weil eben das Leben eines anderen genau das beleuchtet. Also das Gegenstück, was passiert eigentlich mit den Männern in der japanischen Gesellschaft? Gibt es nicht auch bestimmte Erwartungshaltungen, denen sie ausgesetzt sind, einen gesellschaftlichen Druck, dem sie ausgesetzt sind? Und genau damit hadert Akira Kido, der Protagonist dieses Romans. Wie Sie schon sagten, klingt eigentlich alles wunderbar. Er ist Anwalt, er hat eine Frau, er hat ein Kind. Aber er merkt, dass ihm etwas fehlt. Und was ihm fehlt, das kann er zu Beginn des Romans noch nicht so genau benennen.
Dann bekommt er einen Auftrag, und zwar soll er das Leben eines vor einem Jahr Verstorbenen irgendwie untersuchen, nochmal nachrecherchieren, weil wohl die Witwe das Gefühl hat, da stimmt irgendwas nicht. Es stimmt sehr viel nicht, glaube ich.
Ja, also Rie, das ist die Witwe, ist eine ehemalige Klientin von Kido. Mhm. Sie wendet sich an ihn, weil ihr Mann verstorben ist. Der Mann hieß Daisuke. Sie hat ihn vor einigen Jahren kennengelernt, als er in ihren Heimatort gezogen ist. Er hat dort eine Anstellung als Holzfäller begonnen. Die beiden haben sich kennengelernt, haben sich verliebt, haben geheiratet und ein Kind miteinander bekommen. Und nach ein paar Jahren ist tatsächlich Daisuke bei einem Arbeitsunfall im Wald verstorben. Mhm. Und im Zuge der Bestattung kontaktierte Rie zum ersten Mal die Familie von Daisuke. Sie kannte die Familie nicht. Der Bruder von Daisuke reist an, sieht ein Foto des Verstorbenen und sagt, wer ist denn das? Es war nicht Daisuke. Und dann kommt Kido ins Spiel. Er muss sich auf eine sehr vertrackte Suche machen nach der wahren Identität von Daisuke und deckt dann so ein ganzes Netz an Identitätstausch auf.
Und dabei oder vielmehr parallel denkt er sich, na, vielleicht wäre es für mich ja auch gar nicht so schlecht, so eine Parallelidentität anzunehmen, oder?
Ja, genau. Wie gesagt, er hadert ja mit seinem gegenwärtigen Leben. Und für ihn scheint es natürlich als verlockende Idee, seine Identität abzustreifen, die eines anderen anzunehmen. Nur für die Männer, die in diesem Roman beschrieben werden und deren Geschichte beschrieben wird, ist dieser Identitätstausch oftmals auch eigentlich die letzte Lösung oder die letzte Möglichkeit, um ihr Leben zu retten. Und das ist so toll an diesem Roman, dass er einerseits auf sehr existenzielle Weise das Thema Identität verhandelt. Also was bedeutet denn das denn eigentlich ganz konkret, wenn man die Identität eines anderen annimmt? Also wenn man den Namen eines anderen annimmt, nimmt man ja gleichzeitig auch seine Familiengeschichte an, seine Erinnerungen. Man streift die eigene Identität komplett ab und nimmt die eines anderen an. Was bedeutet das dann? Also was macht das auch mit dem Zusammenleben mit den Nächsten, wenn man eigentlich ja in einer Lüge lebt? Also ist es dann, kann man dann eigentlich noch von einem authentischen Leben sprechen? Das wird in Frage gestellt. Mhm. Gleichzeitig wird aber auch gefragt, vielleicht ist es dann doch das viel reellere oder richtigere Leben, weil man sich selbst ausgesucht hat und nicht qua Geburt übergestreift bekommen hat. Und das verhandelt der Roman. Gleichzeitig lernt man aber en passant auch wahnsinnig viel über die japanische Gesellschaft. Also es geht auch um Nationalismus, es geht um Ressentiments gegenüber der koreanischen Minderheit. Es geht um so eben auch die Frage des Familienschicksals. Also wie sehr wird eigentlich das Schicksal des Vaters automatisch auf den Sohn übertragen? Es geht um Geschlechterrollen. Aber auch um japanische Geschichte, also die zwei großen Erdbeben Japans, das Kanto-Erdbeben von 1923, ja, und das Fukushima-Erdbeben von 2011 spielen auch eine Rolle. Also das alles wird verhandelt in diesem Roman. gleichzeitig mit sehr viel Spannung, mit einem tollen Sog. Insofern bietet eigentlich dieser Roman alles, was man sich von einem tollen Schmöker erwartet.
Sich eine zweite Identität zu erschaffen, ist ja eine Sache, aber die eigene Identität erstmal so wirklich zu finden und die dann auch zu verstehen, ist eine ganz, ganz andere. Und damit kommen wir zum nächsten Buch, Tao nämlich, von Yannick Federer. Ist die Geschichte von Tao, den aber alle Freunde nur als Tobi kennen. Frau Hammann, Tao ist ein Roman, der entlang der Familiengeschichte des Autors, also zwischen China, Indonesien und Deutschland erzählt wird. Was ist das für eine Geschichte?
Tao, der Protagonist des Romans, ist als Sohn einer deutschen Mutter und eines chinesisch-indonesischen Vaters in Deutschland aufgewachsen. Mhm. Als seine Freundin Miriam ihn verlässt, reißt diese Trennung eine andere, länger zurückliegende Verlusterfahrung wieder auf, nämlich den Verlust des Vaters, der vor Jahren auf der Suche nach den Wurzeln seiner Familie nach Hongkong gereist und dabei spurlos verschwunden ist. Sein eigener Vater wiederum, also Taos Großvater, wurde als Kind von seinen armutlebenden Eltern aus China nach Indonesien verkauft, wo er von wohlhabenden Chinesen adoptiert wird und irgendwann eine eigene Familie gründet. Sein Sohn, Taos Vater, flieht dann in den 70er Jahren vor der Unterdrückung der chinesischen Minderheit unter Suharto nach Deutschland und baut sich dort gemeinsam mit Taos Mutter ein neues Leben auf. Mhm. Nach seiner Pensionierung kommen in ihm dann plötzlich Erinnerungen an die Vergangenheit und auch die Frage nach der unbekannten Herkunft eines Teils seiner Familie hoch, was ihn dazu veranlasst, in Hongkong Nachforschungen anzustellen. So entwirft der Roman eine Familiengeschichte, in der sich das intergenerationelle Trauma von Verlust, Entwurzelung und Entfremdung über drei Länder und drei Generationen hinweg fortsetzt.
Frau Hammann, der Roman ist ja stark durch Schweigen geprägt, ne? Und dann natürlich aber auch irgendwie von diesem Versuch, gegen dieses Schweigen anzuschreiben. Wie macht das der Text?
Hier kommt die zweite Ebene des Romans ins Spiel, die dadurch zustande kommt, dass Tao irgendwann selbst mit dem Schreiben beginnt, um den Brüchen in seiner eigenen Biografie, aber auch in den Lebensgeschichten seines Vaters und Großvaters nachzuspüren. Dafür erfindet er Alex, den er an seiner Stadt auf den Spuren des Vaters nach Hongkong schickt, auch weil die Distanz, die durch die autofiktionale Verarbeitung entsteht, Tao vermeintlich vor den traumatischen Erlebnissen schützen kann, mit denen ihn dieses Unterfangen immer wieder konfrontiert. Gleichzeitig nutzt er das Schreiben, um Ordnung in seine Erinnerung zu bringen und Sinn zu stiften zwischen Vergangenheit und Gegenwart, trotz der Leerstellen, die sich durch Gespräche mit der Mutter oder Recherche kaum füllen lassen. Dabei operiert der Text ständig mit kleineren und größeren Abweichungen vom tatsächlichen Geschehen, wodurch zwischen den beiden Ebenen, also zwischen Tao und seinem alter Ego Alex, eine Spannung entsteht, die immer subtil bleibt und gerade deshalb während des Lesens eine umso eindrücklichere Wirkung entfaltet.
Und Tao versucht ja dann, sich selber irgendwie zu verorten. Wie macht das der Autor? Also wie beschreibt er diese Selbstfindung?
Wie er schon angeklungen ist, verliert Tao durch die Trennung von Miriam, die ihm bisher noch Halt gegeben hat, quasi buchstäblich den Boden unter den Füßen. Das heißt, er verspürt eine Orientierungslosigkeit, die sich durchaus auch im Sinne, also in einem geografischen Sinne, als Ortlosigkeit verstehen lässt. Okay. Das hängt einerseits damit zusammen, dass ihm die Verortung in Deutschland zu einem gewissen Grade dadurch verwehrt bleibt, dass andere ihn mit Fragen wie, wo kommst du her oder wo kommst du eigentlich her, immer wieder auf die von ihnen wahrgenommene Nichtzugehörigkeit hinweisen. So, und andererseits kann es aber auch in Hongkong kein Ankommen oder Zurückkommen geben, weil das Dorf, aus dem Taos Großvater einst verschleppt wurde, mittlerweile unter einer Planstadt begraben liegt und die Erfahrungen, die Alex dort stellvertretend für Tao macht, ebenfalls von Fremdheit und Verlorenheit geprägt sind. Obwohl es eine Rückkehr an den Herkunftsort, zu den Wurzeln der eigenen Familie, also eigentlich gar nicht geben kann, kann im schönsten Falle aber trotzdem davon erzählt werden, in diese Lücken hinein, um die Erinnerung zumindest ein Stück weit vor dem Vergessen zu bewahren. Genauso wie das Yannick Hanbjau-Federer in seinem Roman macht.
Wenn nicht hier, dann vielleicht woanders. Das dritte Buch, das wir am heutigen Espresso behandeln, handelt anscheinend von einer Suche. An der Grasnarbe heißt es, von Miriam Wittig. Herr Teich. Es geht um Noah. Noah kommt eigentlich aus einer Großstadt, hat sich da aber irgendwie nicht mehr zurechtgefunden, hat Angstzustände und quasi flieht nach Südfrankreich in einen ökologisch bewirtschafteten Hof. Was macht sie denn da, bitteschön?
Noah kommt auf diesen Hof, in diese neue Landschaft und lernt sie nicht als erholsame Idylle kennen, sondern über die Arbeit vor Ort. Also sie hütet die Schafherde, steckt neue Weidezäune, hilft bei der Geburt der Lämmer, sie legt Äcker an, erntet, rupft Unkraut, verkauft das, was sie geerntet hat, auf dem Markt. Sie feiert aber auch die Feste der Gegend mit und baut eine enge Bindung zur 11-jährigen Tochter ihrer Gastfamilie auf.
Jetzt kann man natürlich von dem Ort fliehen, ne, wo es einem nicht so gut ging. Vor sich selber fliehen, das wurde ja ein bisschen schwieriger. Gelingt es ihr oder was erlebt sie dort in Südfrankreich?
Die Flucht gelingt nicht wirklich. Natürlich kann sie nicht gelingen. Also Noah ist als junge, weiße Frau im Grunde keine traumatisierte und keine besonders bedrohte Person, aber entwickelt in der Großstadt eben Angstzustände. Man könnte sagen, sie reagiert auf die Dissonanzen der Gegenwart, auf Bedrohungen von außen, beispielsweise die Bedrohung durch Terror. Und auf dem Land verschiebt sich diese Angst. Also sie geht nicht weg, aber sie verschiebt sich ein wenig. Noah bemerkt nach einigen Wochen der Hitze und Dürre, wie trocken der Boden wird. Sie macht sich Sorgen um die Ernte, sie bemerkt die Risse im Boden, wie wenig Wasser der Fluss führt. Also es verschiebt sich so ein bisschen. Und sie ist aber involviert in diese Landschaft, in diese Arbeit auf dem Hof. Und darüber passiert auch noch etwas Zweites. Sie ist auch ein bisschen aufgehoben in dieser Gegend, beziehungsweise aufgehoben in den Arbeitsabläufen.
Ja, und aber wenn sie jetzt einmal quasi geflohen ist und auf der Suche war, jetzt merkt sie, dass in Südfrankreich das zwar mit anderen Vorsätzen, aber auch schon wieder nicht ganz so hundertprozentig rundläuft. Was macht sie dann? Italien, Griechenland oder zurück?
Also im Grunde erlebt Noah, dass Flucht keine Lösung ist. Also nicht, wenn es um die Ursache der Probleme geht. Sie reagiert auf einen überkomplexen Alltag mit Angst und der Sehnsucht nach Einfachheit. Und diese Einfachheit findet sie natürlich nicht auf dem Land. Im Gegenteil, dort begegnet sie eigentlich noch viel größeren Problemen. Also die Probleme unserer durchökonomisierten und globalen Welt, die Klimakrise, werden ihr da ganz unmittelbar gewahr. Der Roman stellt auch die Frage, ob dieser Wunsch nach Rückzug eigentlich legitim ist, ob er feige ist, ob er vielleicht auch politisch sein kann. Und auch wenn es am Ende keine große Antwort gibt oder nicht die eine Lösung, erleben wir im Grunde eine subtile Entwicklung. Also dieses stille sich involviert geben, involviert sein in diese Abläufe, ermöglicht ihr dann auch nochmal eine Konfrontation mit der Angst und am Ende einen ganz anderen Aufbruch. Und man kann sagen, an der Grasnarbe ist eine feinfühlig poetische, psychologische Studie einer jungen Frau, durch die die Risse unserer Gegenwart hindurchlaufen. Und besonders beeindruckend ist dabei aber, wie natürlich, wie beiläufig diese Themen verhandelt werden. Denn neben der Protagonistin und diesen Fragen der Gegenwart besticht der Roman vor allen Dingen durch seine Sinnlichkeit und Atmosphäre, also die Beschreibungen der Landschaft und Natur, der Berge und Täler, der Tiere und Pflanzen.
Dieses Buch ist ein Buch für?
Alle Menschen, die irgendwie mit der Gegenwart beschäftigt sind, sich fragen, in welchen Krisen wir uns eigentlich gerade befinden. Ich glaube aber, man kann es auch im Urlaub lesen.
So, und kommen wir jetzt zum vierten Buch hier vom Suhrkamp Espresso. Das ist ja traditionell ein Buch aus einem anderen Verlag, das aber trotzdem toll ist. Diesmal kommt es aus dem Rowohlt Verlag. Herr Teich hat es mitgebracht. Was haben Sie denn da mitgebracht?
Ich habe mitgebracht Reise nach Maine von Matthias Navrat. Und wie der Titel schon sagt, erzählt er darin von einer Reise, die ein erwachsener Mann mit seiner Mutter unternimmt im Sommer 2018. Zunächst nach New York City, später weiter Richtung Maine. Und diese Urbeziehung zwischen Mutter und Sohn passt natürlich wunderbar zum Thema Identität und erzählt gleichzeitig viel mehr als bloß von dieser Reise. Die beiden kommen in New York an, die Mutter stürzt, verletzt sich. Und wie danach der Sohn schwankt zwischen Sorge um die Mutter, aber auch leisem Ärger, zwischen Nähe und Distanz, zwischen dem Wunsch, sich abzugrenzen und Momenten der Zuneigung, ist ganz wunderbar fein austariert und wirklich elegant geschrieben. Mir fehlen ein bisschen die Worte, um das Großartige daran zu beschreiben.
Und das ist doch auch schön.
Ich mache es ganz platt. Lesen Sie auch dieses Buch unbedingt.
Okay, da mehr Empfehlung geht gar nicht. Vielen, vielen Dank, Herr Teich. Und das war mal wieder eine weitere Folge hier vom Suhrkamp Espresso. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf bald.